HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Trotz großer Anstrengungen über mehrere Monate hinweg und weiterer intensiver Verhandlungen in den letzten Tagen sind wir nicht in der Lage gewesen, einen Deal zu fixieren, um unser Unternehmen zu retten.
Unser Problem war heute, wir kamen vom Ausflug zurück und kamen nicht mehr auf unsere Zimmer. So, und die Zimmerkarten funktionierten nicht mehr, dann sind wir zur Rezeption runter und die wollten von uns 1.540 Euro haben für die 10 Tage, die wir gebucht haben.
It is deeply distressing.
Es ist sehr bedrückend für mich zu wissen, dass es mir nicht möglich war, eines der meistgeliebten Reisemarken zu retten.
Thomas Cook did not keep up with the pace.
Thomas Cook hat nicht mit der Zeit Schritt gehalten. Es hat immer noch dieser alten Idee nachgehangen, dass die Leute ins Reisebüro gehen, sich hinsetzen und sich sagen lassen, welche Art von Urlaub sie buchen können.
Der Preisdruck, der Preiskampf in diesem Markt ist immer gnadenloser geworden über die letzten Jahre. Und auch der Brexit hat wohl etwas damit zu tun.
Unterm Strich sieht es wohl so aus, dass sich die Reise- und die Fluglandschaft mit dieser Insolvenz von Thomas Cook noch mal komplett neu sortieren wird.
Zeit für Abschied. Abschied von einem Reiseriesen. Es ist ein anderer Abschied als der fröhlich gespannte, den die Zaungäste der ersten organisierten Reise von Thomas Cook 1841 feierten. Da ahnte der Baptistenprediger und Verleger christlicher Schriften Thomas Cook sicher selbst noch nicht, dass er damit zum Pionier eines Erfolgsmodells werden sollte. Anders als sein Namensvetter James Cook entdeckte Thomas keine Inseln, sondern den Pauschaltourismus als Geschäftsmodell. Er führte Touristen in Gruppen durch aller Herren Länder und diese durchorganisierten Rundreisen sollten bald zum Renner werden. Im Jahr 1900 war Thomas Cook dann mit den Söhnen in der Unternehmensführung weltweit Marktführer in der Reisebranche. Seit 1919 führen die Reisewege durch die Luft. Und jetzt die Bruchlandung. Cook hat den Wandel der Branche verschlafen. Zuallererst ist die Pleite eine Katastrophe für die gestrandeten Urlauber, weltweit rund 600.000. Weitere Zehntausende haben gebucht und können ihren Urlaub jetzt vergessen. Aber die Auswirkungen gehen noch weiter. 21.000 Beschäftigte stehen vor dem Aus. Kooperationspartner aus der Reisebranche könnten mit in den Abgrund gerissen werden und das Vertrauen von Urlaubern ist grundsätzlich erschüttert. Endstation Urlaub, Cooks letzte Fahrt, haben wir getitelt und fragen, droht ein Erdbeben der gesamten Reisebranche? Und ist das das Ende der als sorglose und sichere Form des Urlaubs geschätzten Pauschalreise? Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen, so wird Matthias Claudius aus dem 18. Jahrhundert zitiert. Dieser Tage können auch die was erzählen, die keine Reise tun, obwohl sie sie gebucht und bezahlt haben. Und das hat einen Grund.
At Thomas Cook, we'll just continue serving the great British public, as we have done for more than 176 years.
So klang die Werbung noch vor 2 Jahren, nach 176 Jahren Firmengeschichte. Nach 178 Jahren ist nun Schluss. Thomas Cook ist pleite. Ein Schlag ist die Nachricht von der Insolvenz, natürlich für die Beschäftigten. Sehr emotional das alles, sehr emotional. Die Cabin Crew hat geheult. Die Lage ist düster. Für ein so großes Unternehmen, das es so lange gegeben hat, ist das niederschmetternd. Neben der emotionalen Dimension bekommt die Thomas Cook-Pleite zunehmend auch eine politische Dimension. Die britische Transportgewerkschaft TSSA kritisiert die Regierung. Sie sei verantwortlich dafür, dass nun weltweit 21.000 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren würden, 9.000 von ihnen in Großbritannien. Die Gewerkschaft bezieht sich damit auf die Weigerung der Regierung, Thomas Cook beizuspringen. Der Konzern hatte auch die Regierung um finanzielle Hilfe gebeten, aber ohne Erfolg. Auch die Labour-Partei ist der Ansicht, dass sich die Regierung stärker hätte einbringen sollen. Der finanzpolitische Sprecher der Labour-Partei, John McDonnell:
I did ask the government to intervene.
Ich habe die Regierung gebeten, einzuschreiten. Wenn das ein finanzielles Eingreifen gewesen wäre, dann hätte das an Bedingungen gekoppelt sein müssen, denn hier gibt es klare Aspekte von Managementversagen. Aber angesichts des Umfangs, in dem hier der Urlaub der Leute bedroht ist und Jobs auf der Kippe stehen, hätte ich gewollt, dass die Regierung eingreift.
I would have wanted the government actually to intervene.
Gleichzeitig stehen wegen der mutmaßlichen Managementfehler aber auch die Top-Manager in der Kritik. Sollten die, wie manche fordern, ihre Boni zurückzahlen?
Oh, too right, yes.
Absolut, ja. Die müssen wirklich ihr Gewissen prüfen, wie sie die Lage herbeigeführt haben und wie sie selbst die Situation ausgenutzt haben.
Have exploited the situation.
Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet unterdessen, wie Hedgefonds an der Pleite von Thomas Cook verdienen dürften. Und dabei geht es offenbar um eine ähnlich hohe Summe wie die, die zur Rettung des Touristikkonzerns gefehlt hat. 200 Millionen Pfund.
Keine Rettung mehr für Thomas Cook. Imke Köhler berichtete aus London. Was war da los bei Thomas Cook? Professor Volker Böttcher, Direktor des Instituts für Tourismusforschung an der Hochschule Harz, vorher lange leitender Manager bei der TUI. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Brexit und schwaches Pfund, Klimawandel verändert Reiseverhalten und die Briten sparen am Urlaub. Sind das die wirklichen Gründe für die Zahlungsunfähigkeit des Reiseriesens?
Nun ja, es gibt auf jeden Fall sicherlich mehrere Gründe dafür, warum diese jetzt sehr unerfreuliche Situation dort bei Thomas Cook eingetreten ist. Aber es gibt natürlich nicht einen Grund allein. Thomas Cook hat ja schon seit vielen Monaten, muss man sagen, mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Unternehmen befand sich ja auch gerade in einer Phase, wo es sich sozusagen rekapitalisieren wollte, also im Grunde genommen vollkommen neu auch finanziell aufstellen wollte. Gründe dafür sind vielfältig. Man muss einfach sagen, die Reiseveranstalterbranche ist eine Branche, die europaweit unter ganz erheblichem Wettbewerbsdruck steht. Preiskämpfe, kann man schon so sagen, sind durchaus keine Seltenheit. Und wenn ich mich in einem intensiven Preiswettbewerb befinde, wie das eben auch bei Thomas Cook der Fall war, dann schmälert das im Normalfall auch die wirtschaftlichen Ergebnisse, die sogenannten Margen, und das setzt mich unter Druck. Und wenn ich dann noch zusätzlich, wie Thomas Cook, über eine relativ hohe Verschuldung verfüge, weil dort in der Vergangenheit sehr hohe Abschreibungen auf schlechte Geschäfte und auch auf eine offensichtlich marode IT-Infrastruktur durchgeführt werden, dann kann das eben schon mal eng werden. Und Faktoren wie der Brexit und vielleicht auch eine im Moment gerade aufkommende grundsätzliche Diskussion zur Nachhaltigkeit von Reisen haben dann sicherlich eher am Rande eine Rolle gespielt.
Und da konnte auch ein chinesischer Investor nicht mehr helfen?
Naja, es ist immer die Frage für Investoren, inwiefern sie bereit sind, tatsächlich in Geschäfte zu investieren. Man muss dann natürlich schon sozusagen den Glauben auch an das Geschäft haben. Nach allem, was man so aus dem Markt hört, war das bei dem Investor auch tatsächlich der Fall. Der war ja offensichtlich bereit, sozusagen auch neues Kapital zuzuschießen. Aber am Ende haben wohl interessanterweise auch in diesem Fall wieder einmal Banken noch zusätzliche Sicherheiten gefordert. Die waren dann offensichtlich so kurzfristig nicht aufzutreiben. Man spricht davon zusätzlichen knapp 200 Millionen. Und wenn die dann irgendwann nicht da sind und dann die Investoren ihr Kapital zurückziehen, dann tritt eben ein solcher Fall ein, wie wir ihn jetzt erleben.
Und offensichtlich fehlte auch der britischen Regierung das Vertrauen, dass eine Finanzspritze dauerhaft eine Lösung sein könnte. Das heißt, es gab wirklich auch strukturelle Probleme.
Nun ja, ich weiß nicht, wie intensiv sich tatsächlich die britische Regierung mit diesem Fall tatsächlich auseinandergesetzt hat. Wenn man die Frage stellen will, ist dieses Problem tatsächlich nicht mit einer Übergangshilfe zu lösen? Also liegt da tatsächlich ein größeres strukturelles Problem dahinter? Da müsste man sich, glaube ich, mit so einem Unternehmen und mit der Sachlage dort auch relativ intensiv auseinandersetzen. Nach allem, was man so hört, war ja sozusagen die Anfrage des Unternehmens an die britische Regierung jetzt sehr kurzfristig gestellt worden, nach dem Scheitern der Verhandlungen mit den Investoren. Ich persönlich glaube nicht, dass die Regierung sich da wirklich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat. Das sieht mir persönlich eher nach einer Grundsatzentscheidung aus, wo eine Regierung sagt, wir halten uns grundsätzlich aus dem privaten Wirtschaften heraus und sind da sozusagen nicht der Reparaturbetrieb fürs Management.
Sie haben eben ja schon ausgeführt, Herr Böttcher, dass das durchaus mehrere Gründe gibt und dass es eben nicht so einfach zu erklären ist und auch nicht mit nur einem veränderten Reiseverhalten, weil das hätte sehr sicher Wettbewerber wie TUI genauso getroffen. Hat dann eben Thomas Cook vielleicht aber auch inhaltlich, also mit dem Blick auf die Reisebranche, andere vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen, jetzt im Vergleich zu TUI? Bei dem Unternehmen haben Sie ja selber auch gearbeitet, denen es ja offensichtlich leichter fällt, die Veränderungen zu auszugleichen.
Nun gut, grundsätzlich muss man sagen, die Branche kämpft seit vielen Jahren mit dem Preiswettbewerb. Das betrifft jetzt nicht nur Thomas Cook, sondern alle. Und alle müssen sich im Moment natürlich auch sozusagen mit dem strukturellen Wandel der Branche auseinandersetzen. Das Thema digitales Geschäft hat dort natürlich bei allen Einzug gehalten. Aber es ist in der Tat so, dass natürlich ein Unternehmen am Ende auch davon lebt, dass qualifizierte und gute Manager die richtigen Entscheidungen treffen. Da gehört manchmal auch ein bisschen Glück dazu und man kann natürlich auch durchaus bei der einen oder anderen Entscheidung auch mal Pech haben, aber es ist tatsächlich so, dass offensichtlich in der Vergangenheit, ohne dass ich das jetzt sozusagen auch im Detail beurteilen könnte, aber dass offensichtlich in der Vergangenheit dort auch einige Managemententscheidungen nicht optimal getroffen worden sind, mit diesen jetzt sehr fatalen Konsequenzen, und das ist anderen Unternehmen offensichtlich nicht so ergangen, die haben sich da ein bisschen besser geschlagen.
Interessant ist ja, dass Thomas Cook Deutschland nicht Insolvenz angemeldet hat, sogar, wie eben auch in den Nachrichten gehört und heute gemeldet wurde, auch einen staatlichen Überbrückungskredit beantragt hat. Kann Thomas Cook Deutschland so überleben? Könnte, muss man ja sagen, wenn sie den Überbrückungskredit kriegen würden?
Naja, darum bemüht man sich offensichtlich. Es ist tatsächlich so, dass der deutsche Teil des Thomas Cook Konzerns ja momentan sozusagen, wie Sie eben gesagt haben, Insolvenz noch nicht angemeldet hat. Es gibt dort ja im Grunde genommen zwei Teile, die man sich anschauen muss. Einmal die Reiseveranstalter der deutschen Gruppe von Thomas Cook und dann deren Flugaktivität im deutschen Markt, die Fluggesellschaft Condor. Beide haben wohl offensichtlich jetzt nach Hilfen angefragt. Was man so als Zeitungsleser sieht, ist offensichtlich das Land Hessen auch bereit, gewisse Hilfen zu leisten. Die Anfrage liegt jetzt wohl bei der Bundesregierung, die, so habe ich das heute wahrgenommen, in Gestalt von Herrn Altmaier gesagt hat, sie wird sich dazu in den nächsten Tagen verhalten. Das würde sicherlich kurzfristig helfen. Ob das langfristig sozusagen diese Unternehmung dann stabilisiert, das können nur die beurteilen, die sozusagen auch die Details und die Zahlen kennen. Aber zunächst befinden wir uns hier noch in einem geordneten Verfahren, würde ich mal sagen.
Vielen Dank bis hierhin an den Tourismusforscher Volker Böttcher. Wir sprechen gleich weiter über den Pauschalreisenmarkt als Ganzes und auch über einen möglichen Dominoeffekt, den das alles jetzt haben kann. Endstation Urlaub, Cooks letzte Fahrt, der Tag in HR2 Kultur. In diesen Tagen dürften also die letzten Flüge oder Fahrten stattfinden, die beim Reisekonzern Thomas Cook gebucht wurden erst einmal. Während Thomas Cook als Pionier der Pauschalreisen gilt, war sein englischer Namensvetter Cook mit Vornamen James ein Pionier der anderen Art. Er war auf Abenteuer- und Entdeckerreisen. Rund 90 Jahre vor der ersten von Thomas Cook organisierten Fahrt begab sich James Cook in die Südsee. Wir folgen ihm auf seiner letzten Fahrt. Aus dem Logbuch dieser Fahrt von James Cook, die Eintragungen am 13. Dezember 1778.
Ich hielt einigen Abstand von der Küste bis zum 13., da ich etwa 6 Meilen weiter windwärts stand denn je zuvor. Und nachdem wir einigen Handel mit den Eingeborenen, welche uns beständig besuchten, gehabt hatten, fuhr ich wieder hinaus auf die offene See. Eigentlich hätte ich den 15. wieder zur Küste zurückkehren müssen, Früchte und Gemüse an Bord zu nehmen. Doch stand gerade zu dieser Zeit der Wind Südost-Süd und Süd-Südost, sodass ich die Gelegenheit für günstig hielt, gen Osten zu segeln, um das Südostende des Eilandes zu finden. Der Wind kam aus unterschiedlichen Richtungen, und des 18. sprang er ständig von der einen Richtung in die andere um, wobei er von Zeit zu Zeit in schweren Böen kam und zu anderen Zeiten völlige Windstille auftrat, mit Donner, Blitzen und Regen. Des Nachmittags hatten wir für einige wenige Stunden westlichen Wind, jedoch drehte er den Abend auf Ost-Süd, zu welchem Zeitpunkte die Discovery in einiger Entfernung von unserem Hecke stand. Auch kam nun endlich das Südostende des Eilandes in etwa 5 Meilen Entfernung in Sicht. Und ich hatte keinen Zweifel, wir würden das erreichen können. Um 1 Uhr des Morgens jedoch trat wiederum Windstille auf. Und diese überließ uns einer nordöstlichen Dünung, welche uns schnell gen Land trieb, sodass wir lange vor Tageslicht schon Lichtpunkte am Strande erkannten, welcher nicht mehr denn 1 Meile entfernt lag.
Wir begleiten den Entdecker James Cook später weiter auf seiner letzten Fahrt 1778 mit dramatischen Folgen. HR2 der Tag. Im Jahre 1900 war der Reisekonzern Thomas Cook der Weltmarktführer in der Reisebranche, damals noch als Familienunternehmen Thomas Cook & Son. Heute ist die Branche natürlich vielfältiger und auch wenn Thomas Cook zu den größten Reiseanbietern gehörte, ist der Markt längst international umkämpft. Mehrere Tausende gibt es allein auf dem deutschen Markt.
Rund 3000 Reiseveranstalter gibt es in Deutschland. Sie schnüren die Reisepakete, die dann als Pauschalreisen verkauft werden. Viele davon sind kleine, spezialisierte Unternehmen, Sprachreisen, Familienurlaube oder Spezialisten für einzelne Länder und Regionen. Nischen gibt es also viele im Reisemarkt. Insgesamt setzten die Reiseveranstalter im deutschsprachigen Raum im Jahr 2018 gut 41 Milliarden Euro um. Etwas mehr als die Hälfte entfiel dabei aber auf gerade einmal 7 große Veranstalter. Marktführer mit deutlichem Abstand der Tourismuskonzern TUI mit einem Anteil von rund 18%. Thomas Cook folgte zuletzt mit nicht ganz 12% vor der Touristik und FTI. Die Pauschalreise spielt dabei noch immer eine wichtige Rolle. Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, die regelmäßige Umfragen zu dem Thema durchführt, beziffert den Anteil von Pauschalreisen im vergangenen Jahr auf rund 43%. Ein über die vergangenen Jahre recht stabiler Wert. Bezogen auf den Umsatz machen Pauschalreisen laut dem Deutschen Reiseverband sogar mehr als die Hälfte aus. Aber nicht nur bei den kleinen, sondern auch bei den großen ist Unterscheidbarkeit wichtig. TUI etwa betreibt mittlerweile mehrere hundert eigene Hotels, teils unter eigenem Namen, die dann natürlich in den Angeboten der Konkurrenten nicht auftauchen. Oder der Konzern mischt seit einiger Zeit selbst im boomenden Kreuzfahrtgeschäft mit. Überhaupt Kreuzfahrten, eine besondere Art der Pauschalreise, die trotz der Klimadiskussion ungebremst wächst. Laut dem Deutschen Reiseverband nutzten im vergangenen Jahr 2,73 Millionen Urlauber aus Deutschland die schwimmenden Hotels. Zum Vergleich, das sind fast 5-mal so viel wie im Jahr 2000. Gleichzeitig müssen die klassischen Reiseunternehmen mit Konkurrenten aus dem Internet mithalten. Ob Airbnb oder Check24, Portale, die Urlauber an sich ziehen. Alles Entwicklungen, die Investitionen erforderlich machen, also Geld kosten. Und das war bei Thomas Cook nicht in dem Umfang möglich, vor allem weil der nun insolvente britische Reisekonzern einen großen Schuldenberg vor sich hergeschoben hat. Auch diese fehlenden Investitionen in neue Trends beim Reisen gelten als ein Grund für das Scheitern des Konzerns. Eins ist aber auch sicher, das Wegbrechen von Thomas Cook wird zwar Lücken hinterlassen, leere Sitzreihen in Flugzeugen, Hoteliers, die ihre Zimmer nicht vollkriegen, allerdings nur vorübergehend. Schon rasch dürften die restlichen 2.999 Reiseveranstalter diese Lücken wieder füllen. Denn verreisen, das wollen die Deutschen, die lange als Reiseweltmeister galten, auch in Zukunft.
Sagt Roman Barschauer. Noch einmal Professor Volker Böttcher, Direktor des Instituts für Tourismusforschung an der Hochschule Harz. Können sich denn die Mitbewerber wirklich jetzt die Hände reiben und das Geschäft abgreifen, was jetzt bei Thomas Cook frei wird?
Ja, zunächst einmal ist nach meiner Einschätzung die Situation tatsächlich so, dass sich aktuell kein einziger Wettbewerber die Hände reibt, weil diese doch jetzt etwas unübersichtliche Situation, die eingetreten ist, wir hatten ja gerade schon angesprochen, ist noch nicht ganz klar, wie das im deutschen Markt mit den Mitgliedern der Thomas Cook Gruppe weitergeht, sorgt erstmal für Unruhe und wirft insgesamt auf die Branche kurzfristig zumindest kein sehr positives Licht. Und alle Erfahrungen der Vergangenheit, auch wenn es in dieser Dimension sozusagen noch keine Probleme gegeben hat, zeigt eigentlich, dass kurzfristig zunächst mal alle Branchenmitglieder großes Interesse daran haben, dass jetzt sozusagen geordnete Verhältnisse wieder einkehren, diejenigen, die in den Destinationen sind, möglichst schnell wieder nach Hause kommen und natürlich auch denen, die jetzt kurzfristig noch einen Urlaub schon gebucht haben, dass man denen auch in irgendeiner Weise zum Urlaub verhilft. Das wird zunächst mal im ersten Moment das sein, was im Mittelpunkt steht.
Und danach werden diese Verflechtungen vermutlich noch mal deutlicher greifen, die Sie gerade ansprechen. Sie haben ja eben schon auch kurz über Condor gesprochen, die Ferienfluggesellschaft, 100-prozentige Tochter der Thomas Cook AG, ist ein sicher ein besonderer Fall, ist wirtschaftlich, ist profitabel, hat natürlich aber enge Verflechtungen nicht nur zu Thomas Cook, sondern auch zu anderen Unternehmen. Wenn jetzt dieser Überbrückungskredit nicht käme vom Bund, was hätte das alles zur Folge?
Ja, man muss bei der Condor wissen, es ist in der Tat eine sehr besondere Situation, eine Fluggesellschaft, die zum Thomas Cook-Konzern gehört, die aber in ganz erheblichem Maße auch Gäste anderer Reiseveranstalter transportiert. Ungefähr die Hälfte der Kapazität, die die Condor im deutschen Markt bewegt, fliegt sie für andere Reiseveranstalter. Sie hat auch noch ein relativ großes sogenanntes Einzelplatzgeschäft, wo die Kunden also direkt bei der Condor Tickets kaufen. Und nur in rund einem Fünftel, etwas mehr als einem Fünftel, fliegt sie tatsächlich Gäste von Thomas Cook. Und das ist ganz offensichtlich, was es für Auswirkungen hätte, wenn diese Fluggesellschaft jetzt kurzfristig nicht mehr weiterfliegen könnte, denn dann wären auch andere Reiseveranstalter und deren Gäste davon betroffen. Und man müsste dann in einem solchen Fall tatsächlich kurzfristig versuchen, Ersatzkapazitäten zu besorgen, was im Moment aktuell im Markt nicht sehr einfach sein dürfte. Und insofern hat es heute ja auch schon eine Reihe von Äußerungen von Branchenvertretern gegeben, die durchaus mal mehr, mal weniger stark in Richtung Bundesregierung appelliert haben, doch jetzt mit Überbrückungshilfen zur Seite zu stehen.
Und das ist eben so, dass da nicht nur Thomas Cook-Kunden drin sitzen, sondern auch TUI-Kunden und andere Kunden, die, wo man erstmal denkt, na, das ist doch die Konkurrenz, aber da gibt es einfach vielfache Verflechtung.
Genau, nicht? Da hat dann zum Beispiel ein Reiseveranstalter TUI auch Plätze für Flüge in die Karibik. Die Condor ist insbesondere auf Fernstreckendestinationen sehr aktiv. Dort wird man Gäste auch von der TUI finden, und wenn die Condor jetzt nicht mehr weiterfliegen könnte, dann müsste der Veranstalter TUI, um in diesem Beispiel zu bleiben, für seine Gäste alternative Flugangebote suchen und finden. Und das ist nicht ganz so einfach und führt in jedem Fall dazu, dass sich Flugzeiten verändern, möglicherweise auch Flugtage. Also es kommt eine Menge Unordnung sozusagen in das Geschäft. Und da wäre es natürlich außerordentlich hilfreich, genau, wenn das ausbliebe und die Condor im Markt.
Jetzt sind ja eben auch die Veranstaltertöchter wie Neckermann, Öger Tours, Bucherreisen, die auch an Thomas Cook Deutschland hängen, ebenfalls betroffen. Sie haben eben noch nicht Insolvenz angemeldet, aber Thomas Cook Deutschland hat auch um einen Überbrückungskredit gebeten. Wie gefährlich ist die Lage für Sie?
Naja, wenn ich um einen Überbrückungskredit bitten muss, dann ist die Lage offensichtlich dort sehr angespannt. Thomas Cook verkauft ja auch im Moment mit seinen Veranstaltergeschäften aktuell keine Reisen mehr. Ich denke, da muss jetzt auch sicherlich relativ kurzfristig eine Entscheidung getroffen werden, wie es dort weitergeht. Thomas Cook hat ja kommuniziert, dass sie zumindest in den nächsten Tagen zumindest nicht mehr weitere Reisen durchführt. Wenn dort tatsächlich der Ernstfall eintreten sollte, wäre das natürlich außerordentlich bedauerlich, nicht nur für die betroffenen Urlauber, natürlich auch für die, aber auch für ganz viele Vertragspartner von Thomas Cook, Hotels und Fluggesellschaften, die dann sozusagen einen wichtigen Partner verlieren würden und natürlich auch kurzfristig erstmal sehr viel Geschäft.
Und da sind wir dann schon am Ende der Domino-Kette, die doch irgendwie ganz schön dramatisch klingt, wie Sie das so schildern, Herr Böttcher, wenn man sich anschaut, was an den Zielorten los ist. Es bleiben Hoteliers auf ihren Kosten sitzen. Restaurants haben einfach einen riesigen Ausfall von Kunden, besonders in Spanien, Griechenland und der Türkei. Und da wird niemand helfen, oder?
Das wird zumindest sehr schwierig, denn wenn ein Reiseveranstalter sozusagen Gäste in Hotels unterbringt und dort ihren Urlaub verbringen lässt, dann bezahlt er sozusagen für den Aufenthalt dieser Gäste an bestimmten oder zu bestimmten Zeitpunkten. Was man so hört, sind da noch eine ganze Reihe von Rechnungen von Thomas Cook offen, und das ist in der Tat dann für die betroffenen Hoteliers natürlich mehr als nur ärgerlich. Deshalb hat es ja auch kurzfristig durchaus Hoteliers gegeben, die gesagt haben, wir lassen die Gäste hier nur rein oder weiter ihren Urlaub machen, wenn die sozusagen ihren Urlaub nochmal bezahlen, was natürlich sehr unerfreulich ist. Und natürlich, Sie haben vollkommen recht, gibt auch andere sozusagen indirekt beteiligte Unternehmen in den Zielgebieten, die das zu spüren bekommen werden. Das ist tatsächlich so und aus meiner oder nach meiner Einschätzung auch relativ unvermeidlich, wenn der Fall der Fälle eintritt.
Eine Forderung, die ja im Raum steht, ist, weil es eben heißt, dass die Absicherungssummen im Moment aller Voraussicht nach nicht reichen, um allen Leuten, denen jetzt da Kosten entstehen, auch wirklich das zu ersetzen. Man müsste diese Absicherungssummen doch höher ansetzen. Und diese Forderung ist schon länger auf dem Tisch. Wäre das eine Lösung, um zumindest etwas abzufangen?
Naja, vielleicht um es für die Hörer zu verdeutlichen, es gibt in der Tat für Pauschalreisen einen sogenannten Insolvenzschutz. Der ist extra vom Gesetzgeber für solche Situationen gemacht worden und führt zum einen dazu, dass diejenigen, die in den Urlaubsgebieten sind, sozusagen auf Kosten des Versicherers nach Hause gebracht werden. Und die, die gar nicht erst losgefahren sind, die kriegen sozusagen die bezahlten Reisepreise zurück. Und das ist im Moment auch mal sozusagen Fakt. Die Frage ist jetzt in diesem Moment nur, diese Haftungssumme ist in Deutschland auf 110 Millionen Euro pro Jahr begrenzt. Und wir haben hier einen relativ großen Schaden offensichtlich vor uns. Noch ist ja, wie gesagt, in Deutschland noch nichts passiert. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, ob diese 110 Millionen Euro am Ende ausreichen werden, um alle zu 100% zu befriedigen. Oder ob, falls das nicht der Fall ist, sozusagen die Situation eintritt, dass alle nur anteilig die entstehenden Kosten erstattet bekommen. Ob dann in einem solchen Fall, wenn das nicht reichen sollte, eine Bundesregierung sagt, dass sie dort aushilft, das ist eine politische Entscheidung, da mag ich jetzt auch nichts dazu sagen. Für die Zukunft muss man sicher darüber nachdenken, ob man diese Summe insgesamt erhöht.
Ein Dominoeffekt droht nach der Pleite von Thomas Cook. Professor Volker Böttcher, Direktor des Instituts für Tourismusforschung an der Hochschule Harz, besten Dank. Endstation Urlaub, Cooks letzte Fahrt, der Tag in H2 Kultur. Vom Reiseveranstalter Thomas Cook zu noch einmal zum Entdecker James Cook und seiner letzten Fahrt. Dieser Cook gerät 1778 in der Südsee in Gefahr. Aus dem Logbuch die Eintragung vom 13. Dezember.
Die Nacht war dunkel, mit Donner, Blitzen und Regen. Um 3 Uhr ward die Windstille abgelöst von einer Brise von Südost bis Ost, welche in Böen mit Regen kam. Wir wandten uns nach Nordosten, glaubten wir doch, dieses sei die beste Richtung, von der Küste freizukommen. Indes wäre es Tageslicht gewesen, so hätten wir sicherlich eine andere Wahl getroffen. Bei Tagesanbruch nun ward die Küste in ganzer Länge gesehen. Eine gefährlich aussehende Brandung brach sich an der Küste, welche sich nicht mehr denn eine halbe Meile von uns entfernt befand. Es war nunmehr klar, dass für uns eine höchst große Gefahr bestand. Der Wind drehte immer mehr auf östliche Richtungen, sodass wir einige Zeit lang kaum unsere sehr geringe Entfernung von der Küste halten konnten. Was unsere Situation darüber hinaus noch alarmierender machte, war der Verlust des Haupttopsegels, welches sich losriss.
Das Ende naht für James Cook im Jahre 1778. Da ist der Entdecker 51 Jahre alt. Es soll noch schlimmer kommen. Fortsetzung folgt. Der Baptistenprediger und Verleger christlicher Schriften Thomas Cook ging 1841, also vor 178 Jahren, an den Start. Mit einem Zug. Bevor unlängst über dem Reisekonzern dunkle Wolken aufzogen, galt das Unternehmen als ältester Reiseveranstalter der Welt. Jetzt ist die Thomas Cook AG insolvent. Dabei hatte doch alles so gut angefangen.
It's 1841 and you're about to go on Thomas Cook's first organized excursion.
Einen Schilling müssen jene gut 500 Engländer bezahlen, die an einem Sommertag des Jahres 1841 die 12 Meilen lange Bahnreise von Leicester nach Loughborough unternehmen. Tee und Schinkensandwich sind in diesem Preis inbegriffen. Der Zug ist ein noch junges Transportmittel. Wie der Leicester Chronicle damals berichtet, schauen sich am Start- und Zielort sowie an der Strecke mehrere tausend Zuschauer das Spektakel an. Auch Thomas Cook selbst erinnert sich an diese Pionierfahrt, zitiert von Historikerin Susan Barton.
The people crowded the streets, filled windows, covered the housetops and cheered all along the line.
Cook lernt zunächst Tischler, reist dann als Baptistenprediger umher und organisiert regelmäßig Treffen für die regionalen Gesellschaften der Alkoholabstinenzler. Warum nicht Fahrten für die Anhänger durch ein Paketangebot günstiger machen, fragt sich der 32-Jährige und schließt einen Deal mit dem Bahnbetreiber. Du halbierst den Ticketpreis, ich sorge für reichlich Kundschaft und packe noch die Verpflegung obendrauf. Cook wird so zum Pionier der Pauschalreise, sagt der britische Touristikexperte Simon Calder.
Irgendjemand musste die Chance ergreifen, die die neuen Transportmöglichkeiten boten, musste sie zugänglich machen für arbeitende Männer und Frauen. Und das war Cook. Er machte das Reisen einfacher, günstiger und sicherer.
Die erste Tour ist so erfolgreich, dass Cook sie rasch wiederholt und bald ein Geschäft daraus macht. Später kommen Ausflüge nach Liverpool und Schottland sowie zu den Weltausstellungen in London und Paris hinzu. In den 1860er Jahren dann bringt Cook seine Kunden auch in die Schweiz und nach Italien, nach Ägypten und in die USA. Den Luxus des Reisens können sich zuvor nur die Wohlhabenden leisten. Erst Cook macht es zu einem erschwinglichen Vergnügen für breitere Schichten.
Er hat damit den Horizont vieler Menschen erweitert und dabei viele persönliche Risiken auf sich genommen. Die Reisen, etwa den Nil entlang, waren vielleicht nicht gefährlich, aber auch nicht einfach zu organisieren.
In London eröffnet Cook schließlich 1872 mit seinem Sohn John ein erstes Reisebüro. Dort verkaufen die beiden nicht nur Ausflüge, sondern auch jedes erdenkliche Zubehör dafür, wie Reiseführer und Reisegepäck, Teleskope und das passende Schuhwerk. Um für die eigenen Touren zu werben, lassen sie Broschüren drucken, die Vorläufer der dicken Reisekataloge des 20. Jahrhunderts. Bereits 1919 bietet Thomas Cook als erster Touristikveranstalter Flugreisen in den Urlaub an, mit einer Annonce in der Tageszeitung The Times. Kreuzfahrten, die heute eine Renaissance erleben, hat das Unternehmen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts im Portfolio.
Stefanie Pieper über die Geschichte des ältesten Reisekonzerns der Welt, der jetzt nach 178 Jahren pleite ist. Er revolutionierte das Reisen. Aber wie und warum waren die Menschen vorher unterwegs? Professor Hasso Spode, Professor für historische Soziologie und wissenschaftlicher Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der TU Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Unterwegs waren die Menschen ja schon immer auf der Suche nach einem Zuhause oder nach Essen. Unsere Steinzeitvorfahren dann allerdings eher zu Fuß. Was hat denn dann irgendwann dazu geführt, dass sich die Motive des Unterwegsseins veränderten?
Ja, also zum einen muss man sagen, es gibt Reisen, die man machen muss, aus gezwungenen Gründen. Das hatten Sie angesprochen, also Nahrungssuche, Vertreibung, Krieg, also ganz schreckliche Sachen. Und dann gibt es freiwillige Reisen. Und zu den freiwilligen Reisen zählten früher vor allen Dingen die Pilger oder so eine Form von Bildungsreisenden, die dann im 17., 18. Jahrhundert eine große Bedeutung hatten im Adel. Das nannte sich die Grand Tour, also die große Rundreise, wo man also nach Versailles, nach Rom, Florenz, und dann kriegte man also die Highlights der europäischen Kultur vor Augen geführt. Aber das war noch nicht Tourismus. Der Tourismus ist eigentlich eine zweckfreie Reise. Die Grand Tour war Teil einer Ausbildung. Mhm. Man kann es vielleicht heute mit Erasmus-Studenten vergleichen oder so. Die touristische Reise ist reiner Konsum von Raum und Symbolen.
Mhm. Aber dieses, was Sie da beschreiben, die Grand Tour, ist das das, wo man auch Thomas Cooks erste organisierte Reise einsortieren könnte? Weil er ist ja tatsächlich, es war ja keine Abenteuer-Erholungsreise erstmal, sondern gab die Idee der Abstinenzlerreise bei dieser ersten Tour 1841. Das Ganze aber bezahlbar und voll organisiert. Also baute er auf diese Tradition auf?
Nein, Cook ist 1841, der hat ja gar keine Reise gemacht. Das war, ich würde sagen, ein Ausflug. Das hieß ja Excursion, also Ausflug. Die waren ja am selben Tag wieder zurück. Das war ein Volksfest, wo er die Leute hingefahren hat und wieder zurück. Und nebenbei gesprochen war Cook keineswegs der Erste, der sowas gemacht hatte. Man hatte ja seit 1830 die Eisenbahn in England ausgebaut. Und es waren sofort pfiffige Unternehmer, die gesagt haben, wir mieten gleich einen ganzen Zug. Und dann ist das nämlich billiger. Und das wurde zu gewissen Events, würde man heute sagen, organisiert. Besonders beliebt waren Boxkämpfe und Hinrichtungen. Und in diese Tradition hat sich Thomas Cook damals eingereiht.
Also ist er gar nicht der Pionier der Pauschalreise, wie das jetzt so durchklingt. Aber er hat natürlich, sag mal, einen Rahmen der Organisation geschaffen, auch später. Sowas wie Reisebüros oder Voucher, Gutscheine, Reisechecks, das gab es ja alles vorher nicht.
Er war durchaus ein Pionier der Pauschalreise. Er war aber nicht der Erfinder. Thomas Cook war jemand, der anderen Leuts Erfindung sehr gut aufgegriffen hat und perfektioniert. Nehmen Sie den Hotel-Coupon. Also man bezahlt vorab für das Hotel, kriegt dann so einen Voucher, würde man heute sagen, und den löst man beim Hotel ein. Das hat aber sein Konkurrent Henry Gaze erfunden. Er hat diese Techniken zur Perfektion gebracht. Und um 1900 war er absolut der führende Reiseveranstalter der Welt. Es war wahrscheinlich überhaupt die Weltfirma, die globale Firma schlechthin. Der betrieb am Vesuv zum Beispiel eine Seilbahn und regelmäßig Reisen zu den Pyramiden. Also das war schon ein Pionier der Pauschalreise, aber er war kein großer Erfinder.
Nicht der Erfinder, aber ein Pionier. Jetzt befinden wir uns da ja schon im 19. Jahrhundert mit Thomas Cook. Die Bildungsreisen, von denen Sie eben sprachen, lagen noch davor. Wann aber kam denn dieses touristische Denken, wie Sie das beschrieben haben, eben auch der Gedanke überhaupt, wir fahren wohin, an einen romantischen Ort, wir wollen uns erholen. Das war ja erstmal als Motiv noch gar nicht da.
Ja, da haben Sie das richtige Stichwort schon genannt, romantisch. Im Gegensatz zu der Grand Tour, die sehr rational bestimmt war, kamen zur selben Zeit, also auch im späten 18. Jahrhundert, neue Ideen in die Welt, nämlich romantische Ideen. Die beruhten darauf, dass man den Fortschritt, den Progrès, wie man sagt, also der Fortschritt, man sah, die Welt entwickelt sich, dass man diesen Fortschritt eigentlich ablehnte. Also eine zivilisationskritische Grundhaltung, ich nenne jetzt hier nur Jean-Jacques Rousseau, der als einer der Ersten dann darauf hinwies, ja, früher, da hatten wir den Naturzustand des Menschen und heute die Zivilisation, die schlägt uns in goldene Ketten und wir müssen wieder zurück zur Natur. Das war die Idee, die dem Tourismus zugrunde liegt. Also ein Konsum letztlich von Natürlichkeit, wobei man Klammer auf Klammer zu sagen muss, eine konstruierte, imaginierte Natürlichkeit. Der Urtourist ist sozusagen Romantiker gewesen und zwar schon vor der eigentlichen Romantik, die man ja gewöhnlich so um 1800 ansetzt. Schon ein bisschen früher ist die Romantik die Grundtriebkraft des Tourismus gewesen.
Da haben sich aber eher die oberen Schichten auf den Weg gemacht. Es war noch nicht eine Form von Massentourismus. Wann war es denn was, was auch für den gemeinen Arbeiter möglich wurde?
Ja, Gott bewahre, diese ersten Touristen, das waren versponnene Intellektuelle, ganz wenige Menschen haben sowas gemacht. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo wir dann ganz andere technische Möglichkeiten haben und wo der Wohlstand auch langsam wächst, breitet sich das in der Gesellschaft aus, wird also demokratisiert. Die wichtigste Erfindung in der Hinsicht war natürlich die Eisenbahn, die sowas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann massenhaft ermöglichte. Und um 1900 können wir, wenn man die Zielgebiete sich anschaut, durchaus schon von Massentourismus sprechen. So ein Badeort wie Blackpool, der hatte im Jahr 4 Millionen Gäste. Also da war schon richtig Gedrängel angesagt. Der spätere Durchbruch, auf den Sie vielleicht jetzt abzielen, weil wenn wir jetzt vom Zusammenbruch dieses Konzerns sprechen, der neuere, spätere Durchbruch, der erfolgte so um 1970 herum. Da passiert etwas anderes. Die Eisenbahn bekommt massiv Konkurrenz durch das Flugzeug. Denn da entstehen neue Flugzeugtypen, vor allen Dingen der Jumbojet, wie man so sagt, ne? Also 747. Die fliegen viel billiger. Und das bedeutet, wir können jetzt alle ans Mittelmeer fahren. Also auch Kreti und Pleti werden jetzt sozusagen Klimakonsumenten. Sie können daran teilhaben, an einem Urlaubsstil oder einem Urlaubsziel, das zuvor der Elite vorbehalten war. Und das ändert sich so um 1970.
Und damit sind wir am Beginn des modernen Massentourismus. Über die Geschichte des Reisens, Professor Hasso Spode, Professor für historische Soziologie an der TU Berlin. Herzlichen Dank. Endstation Urlaub, Cooks letzte Fahrt, der Tag in H2 Kultur. Unruhige See gab es bei Cooks letzter Fahrt, rund 60 Jahre vor der Pionierleistung des Namensvetters Thomas Cook, war der Entdecker James Cook in der Südsee unterwegs, 1778. Dass diese Fahrt seine letzte sein sollte, ahnte der 51-Jährige nicht. Der Tod ereilte ihn an Land auf Hawaii am 14. Februar 1779. Berichtet wird von seinem zweiten Offizier James King, der das Logbuch nach Cooks Tod fortsetzte.
Obwohl das Unterfangen, dessen wegen Captain Cook an Land gekommen, fehlgeschlagen, so schien doch seine Person bis dato sich nicht in der geringsten Gefahr befunden, bis da ein Zwischenfall passierte, welcher der ganzen Angelegenheit eine fatale Wendung gab. Die Boote, welche überall in der Bay stationiert waren und welche gefeuert hatten, auf ein jedes Kanu, so versuchen würde, hinauszufahren, hatten unglücklicherweise einen Häuptling des höchsten Ranges getötet. Die Nachricht seines Todes langte in dem Dorfe an, da Captain Cook sich befand, just in dem Augenblicke, da er den König verlassen hatte und langsam dem Strande zuwanderte. Sogleich erfolgte ein allgemeiner Angriff mit Steinen, welcher von den Seeleuten mit einer Salve aus den Musketen beantwortet ward. Unser unglücklicher Kommandeur stand am Wasser, wo er dem Boten zurief, das Feuer einzustellen und zum Strande zu kommen. So es war, ist, wie einige jener, welche anwesend waren, bemerkt zu haben glauben, dass die Seeleute ohne seine Anweisungen feuerten und dass er willens gewesen, jedwedes weitere Blutvergießen zu verhindern, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass seine Menschlichkeit für ihn fatal wurde. Es war nämlich bemerkt worden, dass keiner der Eingeborenen ihm so lange ein Leides getan, wie er ihnen sein Gesicht zugewandt hatte. Dass jedoch, sobald er den Rücken gewandt hatte, den Boten die Feuereinstellung zu befehlen, er in den Rücken gestoßen ward und mit seinem Gesichte in das Wasser fiel. So also fiel unser großer und exzellenter Kommandeur. Er lebte, das große Werk zu vollenden, für das er ausersehen schien, und ward doch der Möglichkeit beraubt, den Ruhm seines Erfolges zu genießen. Nicht ist es möglich, noch nötig darzulegen, wie tief sein Tod von all jenen empfunden und beklagt wurde, von all jenen, welche so lange ihre generelle Sicherheit in seinem Verhalten gefunden, wie auch jeden Trost bei allen Beschwernissen in seiner Menschlichkeit und seinem Mitgefühle. Wie viel weniger könnte ich versuchen, den Schrecken auszumalen, welcher uns überfiel.
Der Seefahrer und Entdecker James Cook hat sich in Gefahr begeben. Auf seiner letzten Fahrt ließ er sein Leben. Die Bestürzung war groß. Noch kurz vorher war sich niemand der Gefahr bewusst. Es dürften nun auch die letzten Fahrten sein, die mit Thomas Cook gebucht in diesen Tagen noch durchgeführt werden. Und damit haucht der britische Mutterkonzern sein Leben aus. Das Ende der Pauschalreise als Modell wird es nicht sein. So viel ist klar. Das hat damit zu tun, dass die Pauschalreise sich gewandelt hat. Bevor wir uns das genauer anschauen, blicken wir zurück und lassen uns von Hadija Haruna auf ihre Pauschalreisen der Vergangenheit mitnehmen. Anfang der 90er Jahre ging es zum ersten Mal los.
Es war immer im Januar, spätestens Februar. Dann sammelten meine Mutter und ich in mehreren Reisebüros sämtliche Urlaubskataloge, die wir kriegen konnten. Damit saßen wir dann stundenlang auf dem Boden im Wohnzimmer und blätterten uns durch die Anzeigen, machten auf Papier unsere persönlichen Priolisten. Denn jede von uns hatte andere Wünsche und Vorstellungen von der perfekt organisierten Reise. Meine Mutter suchte Entspannung. Ich Action. Damals bin ich 11 Jahre alt. Mein Lieblingsland ist Griechenland. Denn ich bin Sagenfan und meine Mutter ist gewillt, mir all die antiken Stätten zu zeigen, die sie selbst in ihrer Jugend als Interrail-Reisende besucht hat. Auf diese Weise werden wir in den nächsten Jahren Sommer für Sommer an einen anderen griechischen Ort reisen. Nach Athen, in die Region Chalkidiki, wie ich früher immer gesagt habe, und auf die Halbinsel Hydra. Wir wohnen in riesigen Hotelklötzen und haben unsere Routinen. Buchen am ersten Tag die Ausflugsorte, zu denen Touris wie wir scharenweise in Bussen kutschiert werden. Dazwischen liegen wir am Strand. Ich liebe diese Urlaube, weil ich jung bin und mich jedes Jahr mit einer Horde von Kindern anfreunde, von denen manche später meine Brieffreunde werden. Gemeinsam entdecken wir jede Ecke der Hotelanlage, bewundern die AnimateurInnen, die die Gäste von morgens bis abends bespaßen. Sei es im Pool, bei der Aquagymnastik, beim Volleyball am Strand oder bei den Vorführungen am Abend. Zwischendurch hege ich den Plan, selbst nach der Schule als Animateurin zu arbeiten. Diese Urlaube beschreiben meine Kindheit, aber auch meine pubertären Phasen. Kritisch wird es mit 15. In diesem Urlaub sieht meine Mutter mich nämlich fast gar nicht, weil ich, wie Teenager ebenso sind, lieber mit Gleichaltrigen abhänge, als mit Erwachsenengruppen Ausflüge zu machen. Dieser Griechenlandurlaub wird der letzte Pauschalurlaub zu zweit sein. Ein Jahr später reisen wir zu viert. Meine Mutter, ihr damaliger Freund, meine Cousine und ich. Pauschalurlaub nach Tunesien. Im Hochsommer. Ich erinnere mich noch gut an die quälende Hitze und das Doppelzimmer, das sich meine Cousine und ich voller Stolz geteilt haben. Was fühlten wir uns erwachsen. Auch in diesem Urlaub sind wir wieder Halbpensionreisende. Was heißt, dass wir mittags auswärts essen. Das Highlight ist der Abend. sich schick machen für das Dinnerbuffet, die Aprilotion auf der sonnenerhitzten Haut, das leicht nasse Haar, schöne Sommerkleider am Körper. Und damit ab zum Buffet, sich anstellen in der langen Schlange, sehen und gesehen werden und dazu die immer gleiche Auswahl. Mit 16 hat mich das wenig interessiert. Und mit 17 reise ich zum ersten Mal ohne meine Mutter, mit Freundinnen. Eine Pauschalreise für junge Erwachsene nach Lorette de Mar. Mit Betreuern, die mehr oder weniger auf uns aufpassen. Mit 19 dann mein letzter Pauschalurlaub. Wieder mit meiner Mutter, auf Rhodos. Und dieses Mal haben wir beide unsere besten Freundinnen dabei.
Erfahrungen meiner Kollegin Hadija Haruna. Früher Pauschalreise-Profi, inzwischen reist sie nicht mehr pauschal. Und überhaupt haftet der Pauschalreise zumindest in bestimmten Kreisen ja mittlerweile das Label schädlicher Massentourismus an. Professor Martin Lohmann, Tourismuspsychologe von der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie haben sich gerade wieder mit dem Reiseverhalten der Deutschen beschäftigt und haben festgestellt, die Pauschalreise ist kein Auslaufmodell. Hat Sie das überrascht?
Na, die Pauschalreise als Organisationsform ist stabil. Rund 40% der Deutschen machen ihre Urlaubsreise als Pauschalreise, aber sie empfinden das natürlich nicht unbedingt so als Pauschalreise, in der sie mit einer Gruppe genau immer das Gleiche machen, sondern es handelt sich ja dabei um eine Form, in der Unterkunftstransport und meistens noch andere Leistungen in einem Paket zusammengebunden sind. Und diese Pakete sind in der Zeit auch viel moderner geworden und deswegen war die Überraschung gering.
Ach so, da steht dann einfach nicht mehr Neckermann drauf. Das heißt heute anders?
Da stehen ganz unterschiedliche Veranstalter aus demselben Haus drauf und vor allen Dingen wird ja auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingegangen. Also den Abflugtermin kann man sich selber aussuchen. Manch einer möchte einen Mietwagen haben, andere kriegt seinen Transfer mit dem Bus. Man ist also nicht mehr so erkennbar in der Gruppe zusammengefercht, wie das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren war.
Und damit kommt man diesem Bedürfnis, was ja eigentlich dann so auch nach außen gekehrt wird, der Individualreise entgegen. Das heißt, es fühlt sich nicht mehr so an, alle eben in einem Bus und man fühlt sich im Prinzip wie zu Hause, sondern man hat das Gefühl, man ist alleine auf der Reise.
Ja, also man ist zumindest als Mensch, als Individuum gewertschätzt und hat aber natürlich gleichzeitig diese Vorteile, die für gewöhnlich ein Reiseveranstalter im Rücken bietet. Das ist bequem, der hat das ja alles schon vorher ausbaldowert, wie die Verbindungen am besten klappen, welche Hotels empfehlenswert sind. Und man hat die Sicherheit, dass das so für gewöhnlich eben auch funktioniert.
Das heißt, es ist ein Modell für die Rentner?
Nein, auf keinen Fall. Es ist ja auch durch den gesammelten Einkauf eines solchen Reiseveranstalters oft wesentlich günstiger, als wenn man sich dieselben Leistungen individuell organisieren würde als Einzelperson, so dass es einerseits einen Kostenvorteil gibt für den Kunden und andererseits eben einen Organisationsvorteil. Weniger Mühe und weniger Geld. Das ist ja eigentlich eine zwingende Kombination, da muss man ja zugreifen.
Und welche Altersgruppen greifen dann zu?
Eigentlich alle. Es gibt jetzt also nicht das Pauschalreisealter. Es gibt eine leichte Delle in der Nachfrage, so im mittleren Erwachsenenalter zwischen 30 und 50. Das sind dann oft Familienreisen, oft auch mit kleineren Kindern. Und die werden dann oft im Inland gemacht, zum Beispiel an die Nordseeküste oder in die Alpen. Und da braucht man den Reiseveranstalter nicht so dringend. Und die Reiseveranstalter haben da auch nicht so ein gutes Standing.
Das heißt, unter 30, über 50 gibt es mehr Pauschalreisende ganz offensichtlich. Jetzt ist es ja so, dass durch die Zahlungsunfähigkeit von Thomas Cook ein Faktor der Pauschalreise ja angekratzt wird. Dieses Gefühl, ich bin sicher, auch sicher im Sinne von, hier wird gehaftet, wenn etwas ausfällt. Jetzt steht da ein großes Fragezeichen darüber. Die Absicherung reicht aller Voraussicht nach nicht. Wird das vielleicht doch perspektivisch auch das Vertrauen der Reisenden diese Reiseform erschüttern?
Ja, das Vertrauen ist allein auch durch die Pleite, selbst wenn sonst gar nichts an Folgen gekommen wäre, sicherlich im Moment erschüttert, dass das eine lang anhaltende Erschütterung werden wird oder dass sich da ein Verhaltenswandel dann danach folgt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Natürlich gibt es Situationen, wo eine Sicherung dann eben doch nicht mehr funktioniert. Das ist aber beim Feuerlöscher zu Hause oder beim Sicherheitsgurt im Auto genauso. Man wäre jetzt also schlecht beraten, jetzt den Sicherheitsgurt nicht mehr anzulegen, weil es Unfälle gibt, wo der auch nicht mehr hilft. In den allermeisten Fällen ist die Sicherheit durch die Veranstalterreise dann eben doch geboten. Und diese Sicherheit besteht ja nicht nur darin, dass wenn der Veranstalter selber ausfällt, man zumindest einen Teil seines Geldes wieder zurückbekommt, sondern besteht auch darin, dass wenn es irgendwelche Krisen oder unvorhergesehene Ereignisse gibt, sich der Veranstalter kümmert. Und das hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer sehr gut funktioniert.
Jetzt wird ja im Zusammenhang mit der Pleite von Thomas Cook auch darüber gesprochen, dass das Verhalten, das Buchungsverhalten der Reisenden sich verändert hat. Also immer mehr zu Hause am Rechner oder sogar am Smartphone ihre Reisen buchen. Ist das denn vielleicht auch eine Zukunft, wo die ganze Reisebranche sich noch darauf einstellen muss, dass einfach es immer digitaler zugeht?
In weiten Zügen hat sie sich bereits darauf eingestellt. Das ist jetzt auch keine ganz neue Entwicklung, sondern ja eine, die sich über viele Jahre schon hinzieht. Damit wechselt auch oder verändert sich auch das Entscheidungs- und Buchungsverhalten der Kunden mit dieser technologischen Entwicklung. Wir haben aber da die Dynamik vor allen Dingen in zwei Bereichen, nämlich Reisen ins Blaue gibt es immer weniger. Also wir
einfach mal losfahren.
Ne, einfach mal losfahren macht man nicht, sondern dann wenigstens die Fähre dann doch vorab gebucht oder die ersten zwei Hotels oder dergleichen. Und Buchungen direkt beim Anbieter, also zum Beispiel bei einem Hotel oder einer Fähre oder bei der Bahn, da kann man es am besten nachvollziehen, die macht man kaum noch persönlich, sondern vor allen Dingen online. Wenn es jetzt um eine komplette Urlaubsreise geht, dann gehen doch viele gerne noch ins Reisebüro, lassen sich beraten, lassen sich inspirieren und animieren, sodass der Anteil der Reisen, die im Reisebüro gebucht werden, seit einigen Jahren stabil über 30% liegt und nicht weiter zurückgegangen ist.
Das heißt, die Reisebranche ist in Bewegung, auch in Richtung Digitalisierung. Aber tatsächlich klingt es so, Herr Lohmann, als hätten Sie wenig Sorge, dass irgendwann die Leute nur noch im Kopf reisen oder mit Virtual Reality, mit der dicken Brille vorm Kopf, dass das dann schon reicht, wenn man auf diese Art und Weise sich in fremde Welten begibt.
Diese Sorge kam schon in den 90er Jahren auf mit dem Aufkommen komplexer Computerspiele, hat sich aber als völlig unbegründet erwiesen. Und diejenigen, die sich gerne mit diesen neuen Technologien beschäftigen, sind auch die besonders gerne reisen.
Interessante Kombination. Das Reiseverhalten der Deutschen. Pauschalreisen sind kein Auslaufmodell. Professor Martin Lohmann von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Endstation Urlaub, Cooks letzte Fahrt. Weltweit haben Touristen in diesen Tagen mit den Folgen der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook zu kämpfen. Sie wollen nach Hause und wissen nicht wie. Ihre Tickets sind keine Garantie für eine Urlaubsreise mehr. Das gilt auch für die Thomas Cook-Kunden, die sich in diesen Tag auf den Weg machen wollten. Das sind die unmittelbar sichtbaren und kurzfristigen Folgen. Viel weitreichender sind die Folgen für die Beschäftigten und die Firmenpleite trifft die Reisebranche darüber hinaus ganz grundsätzlich. So viel ist klar geworden in der letzten Stunde. Aber wie genau? Das ist heute noch nicht klar. Wenn Sie diese Sendung nachhören wollen, wo auch immer in dieser Welt, können Sie das unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek unter der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.